Ich möchte hier mit einer Geschichte anfangen. Am Samstag, 23. Juni 2018, planten eine Gruppe von 12 Jungen im Alter von 11 bis 16 Jahren aus einer lokalen Junioren-Fußballmannschaft namens Wild Boars, Wildschwein, und ihr 25-jähriger Assistenztrainer nach dem Fußballtraining eine Geburtstagsfeier in den Tham Luang Höhle abzuhalten in Thailand. Diese Karsthöhle ist 10 Kilometer lang und verfügt über viele tiefe Nischen, schmale Gänge und Tunnel, die sich unter Hunderten von Metern Kalksteinschichten wenden. Da ein Teil des Systems jahreszeitlich bedingt überflutet ist, steht am Eingang ein Schild, das vom Betreten der Höhlen während der Regenzeit abrät. Nachdem das Team das Höhlensystem betreten hatte, wurde es durch plötzlich anhaltende Regenfälle in den Tunnel aufgehalten. Auf der Flucht von dem steigenden Wasser waren sie gezwungen, einen Lebensmittelvorräte zurückzulassen. Es hätte 4 bis 5 Monate gedauert, wenn sie gewartet hätten, bis das Wasser zurückgegangen wäre. So eine Katastrophe hat die Welt wirklich gefasst. Ein Team von mehr als 150 Tauchern arbeitete zusammen, um die Gruppe aus dem Höhle zu retten. Eine Operation, die selbst den erfahrenen Profis Angst machte. Genau, und da war es zwei Männer vor allem, die vorangegangen sind, die das angeleitet hat, drei Australier. Aus Australien, Craig Challen und Richard Harris würden für ihre entscheidende Rolle bei der Rettung der thailändischen Fußballmannschaft als australische Heiden gefeiert. Alle 12 Jungen und ihren Trainern wurden gerettet. Eine damals vorherige Navy SEAL ist ums Leben gekommen, aus Thailand eine, durch seine Versuch, denen zu retten. Also, man hört so eine Geschichte. Wir sind bewegt davon. Und die Tatsache ist, am Weihnachten feiern wir, wie Sie hier feiern, die größte Rettungsaktion, die die Welt je gesehen hatte. Das Wichtigste, die Wichtigste. Weihnachten feiern wir die größte Rettungsaktion der Welt. Da sieht man da eine Krippe. So eine, wo Jesus eingelegt wurde nach seiner Geburt. Warum ist diese Geschichte so wichtig? Nicht nur für die Welt, sondern für dich und für mich persönlich. Da möchten wir in Galater 4 diese Rettungsaktion betrachten. Und dass jeder von uns bewusster wird an Weihnachten, dass diese Rettungsaktion so wichtig war und von Gott geführt wurde. Und ganz ehrlich, was mir gefasst hatte, um über diese Stelle zu predigen, der Weihnachtszeit, ist ein Satz, wo er sagt, in der Fülle der Zeit sandte Gott seinen Sohn. Weihnachten ist nicht allein die Rettungsaktion, es ist nur quasi der Anfang, wo Gott unter uns gekommen ist, wo der Retter zu uns gekommen ist. Aber es ist schon wichtig und nehmen wir die Zeit heute, das zu betrachten. Wir sind im Galaterbrief und die Bibel ist natürlich 66 Bücher in einem Bücherei quasi von 66 Büchern und Galaterbrief ist eine davon. Und in diesem Brief ist es von Paulus, so ein Apostel, zu den Galatern geschrieben, weil sie in eine große Gefahr waren. Sie waren in große Gefahr, weg von Jesus, von der Gnade zu kommen und nicht an dem Evangelium zu glauben. Er sagte, ich bewundere mich, dass ihr euch so schnell abwendet zu einem anderen Evangelium. Das Wort Evangelium ist das Wort für eine gute Botschaft. Aber sie haben sich abgewendet davon. Und Paulus nimmt es ganz ernst und sagt, wenn jemand eine andere Evangelium-Botschaft bringt, er sei verflucht. Das klingt ganz hart und schlimm. Aber wir müssen verstehen, wenn man die falsche Rettungsaktion annimmt, hat es tödliche Auswirkungen. Wenn man an eine Höhle denkt in Thailand, wenn man den falschen Weg in der Höhle eingeht, also es war 9 Phasen, Stadien, die sie durchgehen musste. Sie haben die einfach vor Narkose gemacht, die Junge, damit sie nicht in Panik geraten. Und haben sie durch den Höhle gebracht, über viele Stunden, über 2 Tage. Also eine falsche Bewegung, eine falsche Entscheidung wäre es tödlich gewesen. Das verstehen wir. Es ist nicht anders mit der guten Botschaft von Jesus Christus. Wir brauchen Rettung. Ich werde im Kurzen erklären, warum. Aber Paulus sagt, es ist wichtig, dass man richtig vorangeht. Nicht einen falschen Wort davon, weil es von Gott kommt. Und es war nicht um Menschen zu gefallen. Also wie oft wird was gepredigt von der Kanzel, um Menschen zu gefallen? Das bringt uns gar nichts. Wenn man vor einer Rettungsaktion steht, muss man die Tatsachen vor Augen haben und sagen, hey, wir müssen richtig, in Wahrheit, richtig vorangehen hier. Es geht nicht anders. Egal, was andere sagen. Und so ist es der Fall, dass diese Rettungsaktion absolut, das geht nicht heute, Rettungsaktion absolut notwendig ist. Die Ankunft des Retters war absolut notwendig. Und das kann man in den Zusammenhang, wir wollen ein bisschen den Zusammenhang das lesen in Galaterbrief, dass ihr versteht, wir nehmen nicht etwas für uns, was wir davon sagen wollen oder was hineinlesen, sondern es geht hier um die ganze Stelle hier. Und es geht um die Notwendigkeit dieser Rettung. Warum brauchen wir Rettung, wir Menschen? Gut, man kann schon in den Nachrichten sehen, wenn man von dem Magdeburg Situation anschaut oder was gerade passiert ist, so herzerreißend. Man schaut, was in Kriegsgebiete heute los ist, was in heimlich geschieht zwischen Haustüren, in Familien. Man merkt schon, dass wir ein Problem haben. Aber wir neigen dazu, irgendwie ja, Hoffnung zu finden, wenn wir uns besser ausbilden, wenn wir mehr Geld hätten, wenn wir nur mehr vernünftig überlegen würden, dann ging's. Das haben die Menschheit seit Generationen, seit tausenden Jahren versucht. Rettung ist absolut notwendig. Und das sagt er in Kapitel 3, Vers 10, wir waren eigentlich unter einem Fluch. Wir sind unter einem Fluch, ohne Gottes Rettung. Kapitel 3, Vers 10, denn alle, die aus Gesetzeswerke sind, die sind unter dem Fluch. Es geht hier um Gesetzeswerken, dass wir uns bemühen, uns selber zu retten. Dann stehen wir unter einem Fluch. Wir müssen hier erklären, was das Wort Gesetz bedeutet. Wir denken, das Gesetz ist nur ja, ein paar Regeln oder die Strenge Gottes oder so. Aber das Wort Gesetz hier ist in einem bestimmten Zusammenhang. Es geht hier um mosaische Gesetz. Mose mit dem Volk Israel sind gerade aus dem Ägypten gekommen und sie kommen zu dem Berg Sinai. Und als das Volk gegründet wurde, hat Gott denen das Gesetz gegeben. Es fing mit 10 Stück, 10 Punkte. Kennen wir die, ne? Die 10 Gebote. Und dann der Rest von 2. Mose erklärt, dann packt es aus, quasi die Präzedenzfälle. Von den 10 Geboten. Es wird dann wie im Gesetz Buch heute wird nicht nur die Hauptpunkte, sondern wird auch erklärt, was es bedeutet in Einzelfälle. Das ist dann der Rest von 2. Mose. Das ist das Gesetz Mose. Und diese Menschen, diese Christen, waren in Gefahr, dass sie gedacht hatten, hey, wenn wir das Gesetz Mose folgen, und wir das tun, was da steht, vor allem es ging hier um Beschneidung, weil das war todernst im Alten Testament, das müssen wir machen. Wenn wir das nicht machen, dann sind wir nicht Christen. Und so haben sie versucht, durch selber Bemühungen was hinzuzufügen. Und das bringt denen unter einem Fluch. Zweitens, es bringt uns in ein Gefängnis. Es sagt, dass wir in Kapitel 3, Vers 23, bevor der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Wie in dieser Höhle sind wir in einem Gefängnis. Wir versuchen, Gott zu gefallen, aber das schaffen wir nicht. Man ist wirklich eingeengt, weil man merkt, ich bin immer wieder falsch in den falschen Weg gegangen. Er benutzt auch ein Wort, das Wort unmündig, dass wir unmündig sind. Was ist das? Okay, unmündig, verstehen wir den Begriff. Und er sagte unmündig, also in der griechischen Welt, es gab eine bestimmte Zeitalter, wo man dann volljährig war, bei 18. Okay? Es gibt dann Altern, so wenn man 16 ist, dann darf man einiges machen und 18 und wenn du Führerschein hast und das so, dann bist du volljährig. Okay? Das verstehen wir in unserer Gesellschaft auch. Weil die Griechen haben so 18 Jahre. Aber es steht ja eigentlich, der Vater wird diesen Frist festsetzen. Das sagt er in Kapitel 4, Vers 3. Wir waren Vormundern, wir waren unmündig, bis zu der Zeit vom Vater festgesetzten Frist. Was ist das? Die Römer hatten einen anderen Gebräuche. Ich lese es vor. Nach römischem Recht gab es auch einen Zeitpunkt für die Volljährigkeit eines Sohnes, aber das Alter, in dem dies geschah, war vielleicht nicht so festgelegt, wie oft angenommen wird, sodass es im Ermessen des Vaters gelegen haben mag, den Zeitpunkt der Mündigkeit seines Sohnes festzulegen. Wenn dem so ist, liegt die Vermutung nahe, dass Paulus sich in erster Linie auf den römischen Brauch bezieht, dass das Kind volljährig ist, wenn der Vater bestimmt. Das heißt, unter dem Gesetz Mose im Alten Testament waren die Gläubiger, das Volk Gottes, auch unmündig. Nicht, dass sie ungläubig waren, sie können wirklich das Heil von Gott erleben durch den Glauben allein, aber sie müssen im Glauben, wenn sie geglaubt haben, wie sie das ausgelebt haben, war das Gesetz zu tun. Das Gesetz hat keinen gerettet, aber das ist, was es bedeutet, ein Gläubiger zu sein. Du folgst das Gesetz Mose. Und wenn du das Gesetz Mose liest, habt ihr das mal gelesen? Puh, es ist also vieles zu tun. Also musst du jedes Jahr ein Lamm bringen und schächten und entbluten und dann bringen. Oder wenn du zu arm warst, dann musst du dann ein Turteltaube bringen. Und es war viel, viel machen. Okay? Nun, keiner wurde dadurch gerettet. Sie wurden durch Glauben gerettet. Aber wenn du gläubig warst, so hast du das ausgelebt. Und wenn du das liest, also wie ist ein Unmündigen? Ja, diese Stelle ist nicht so einfach erst, aber ich denke, wir können das gut verstehen. Ja. Wenn ein Unmündigen muss man alles sagen, was du machst, ohne immer eine Erklärung zu geben. Du sagst einfach, wenn du ein Dreijähriges hast, ist Zeit zu gehen, dann sagst du, okay, du musst deine Schuhe anziehen und geh ins Auto. Warum? Was machen wir? Ein Dreijährigen kriegt von uns keine Erklärung. Okay? Sie müssen nicht alles verstehen. Die sind klein. Die sind unmündig. Okay? Und das ist wichtig als Eltern, dass wir auch das so wahrnehmen. Sie sind nicht 18-Jährige, man alles erklärt. Okay? Sie sind klein. Sie müssen einfach machen. Das ist gehorsam. Okay? Unmündig. Gut, ganz ehrlich, das machen wir nicht so mit Lucy oder Caleb. Okay? Das ist nicht so. Man erklärt das. Man ist volljährig. Man ist alt genug, okay? Es gibt ein Alter, okay? Wenn du das Alte Testament liest, es gibt viele Stellen vom Gesetz Mose, wo es gar keine Erklärung gibt. Es sagt einfach, mach's halt. Okay? Beispiel, du sollst ein Kalb nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Wieso? Es tut mir leid, wissen wir immer noch nicht, warum. Sie waren unmündig. Nun, wir haben Vermutungen, aber es war halt so. Wenn du das Neue Testament liest, du merkst, es ist, als ob Jesus nicht mehr zum kleinen Kind spricht, sondern er gibt Gebote, es gibt viele Befehle. Aber da gibt es auch Erklärungen. Warum? Du siehst Gott, seine Offenbarung wird mehr gegeben. Und das ist etwas, das mit deiner Beziehung zu tun hat. So ist es auch in dem Sinn, wenn jemand zum Glauben kommt. Vor du zum Glauben kommst, liest du die Bibel und sagst, puh, das ist streng. Gott ist hart mit uns. So geht es uns, wenn wir jemanden nicht persönlich kennen. Okay? Du hörst von einem Regel, die eine Familie ist. Du kennst die Eltern nicht. Du denkst, wow, die Eltern, sie sind streng. Sie sind lieblos. Aber du kennst die Eltern nicht. Wie wäre es, wenn du die Eltern tags nach kennst und du merkst, okay, sie haben Regeln zwar, aber wenn du die kennst und eine persönliche Beziehung mit denen hast, weißt du, puh, sie haben mich lieb. Das ist mein Papa. So ist eine liebevolle Beziehung. Und das geschieht, wenn man zum Glauben kommt. Ist man jetzt in einer Beziehung mit Jesus Christus, mit Gott durch Jesus Christus, mit Jesus Christus auch. Vorher war das ein Zuchtmeister. Ein Zuchtmeister macht es nur, ja, vom Gefühl her schlimmer. Ein Zuchtmeister ist also, boah, Mann, ist das schwer. Und das ist auch den Sinn des Gesetzes. Ein Zuchtmeister, der sagt, das klingt sehr böse. Aber ich denke, wenn wir das wirklich überlegen, wenn wir merken, hier, es geht um was Gutes, das Gesetz ist was Gutes. Das Problem ist bei uns Menschen, ist nicht, dass Gott zu streng ist. Das Problem von uns Menschen ist, dass wir nicht einverstanden sind, dass wir Sünder sind. Das ist das Hauptproblem. Und das Gesetz erklärt das. Hier ist Unmündigen. Und Sie müssen verstehen, ich habe ein Problem mit Sünde. Hauptproblem von uns Menschen. Wir sind nicht einverstanden mit Gott, dass wir Sünder sind. Das Gesetz macht das klar. Nun, vielleicht haderst du damit, aber lass uns das kurz überlegen. Ein Test machen. Du nimmst den 10 Gebote. Du sagst, hast du die 10 Gebote gehalten? Ja, so ungefähr. Dann kann man einen kurzen Test machen. 2. Mose 20, Vers 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. So ist die Frage, hast du mal Gottes Name als Fluchwort, als Witz in den Mund genommen? Oder zum Nichtigen ausgesprochen? Die Bibel nennt das Gotteslästern. Ein zweites Gebot. Schau, was hier. Du sollst nicht töten. Wer hier hat jemand tatsächlich ein Messer in der Hand genommen und jemand getötet? Das könnte mal sein, ja? Aber okay, ich nehme es an, keiner hat das gemacht. Matthäus, Evangelium, Jesus sagt, ich sage euch, jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Das heißt, Gericht als Mörder. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, das ist wie du Narr, du Dummkopf, du Idiot, dem hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen ist. Also verfallen sein wird. Das heißt, wir sind alle schuldig als Mörder. Weil wir im Herzen, wenn wir im Herzen Hass gehabt haben gegen jemanden. Noch eine, du sollst nicht Ehe brechen. Jesus aber sagt, ich sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, oder eine Frau einen Mann ansieht, sie ihm zu begehren, schon Ehebruch mit ihr, mit ihm begangen hat in seinem Herzen. Das heißt, wenn du das Gesetz verstehst, dass wir vom Herzen nicht gefolgt haben, merkt man, hey, wir sind schuldig, wir sind Gotteslästerer, wir sind Mörder, wir haben Ehebruch begangen. Das ist der Zweck des Gesetzes, dass wir verstehen, wir sind verdorben, wir sind verurteilt. Und das ist, warum das Gesetz wichtig ist. Wir werden auch versklavt. Wir waren auch versklavt. Das Gesetz versklavt uns, dass wir merken, ich kann nur sündigen. Und wenn du dir unsicher bist, überleg mal, hast du mal versucht, einen ganzen Tag zu gehen, ohne zu sündigen? Probier das mal. Was passiert? Du wirst merken, du sündigst umso mehr. Ein falsches Wort, eine Notlüge, ist eine Lüge. Wenn du Bosheit, Bitterkeit, Stolz in deinem Herzen, das ist deswegen das Gesetz. Es ist ähnlich wie, wenn du zum Arzt gehst und sag mal, dass du Krebs hast. Und dann, was geben sie dir? Vielleicht ein Kontrastmittel, das du nehmen musst. Und es geht durch deinen ganzen Körper. Und dann, wenn sie ein Röntgen machen. Und was passiert dann? Können sie überall sehen, wo das Krebs ist. Nun, du kannst sagen, diesem Kontrastmittel und dem Röntgen, das ist ein böses Zeug, böse Behandlung. Das sollen sie nicht machen. Aber wichtig, dass man versteht, wo der Krebs ist. Nicht böse. Das Gesetz ist gut. Das Gesetz zeigt uns, dass wir wirklich durchgeseucht sind mit Sünde. Der Teufel gelingt es ihm, wenn er nur uns eindrehen kann, du bist doch nicht so schlecht, doch nicht so tödlich krank. Aber Tatsache ist, alle haben gesündigt und ermangeln die Herrlichkeit, die sie von Gott haben sollten. So, wir merken, das Gesetz ist absolut notwendig. Aber zweitens, die Ankunft des Retters war nicht nur notwendig, das heißt, das ganze Gesetz war uns zu zeigen, Mensch, du brauchst Rettung. Und dann ist der Retter gekommen. Er ist notwendig. Und zweitens, der Retter ist rechtzeitig gekommen. Es steht hier, in der Fülle der Zeit kam Jesus. Die Fülle der Zeit, was genau bedeutet das? Die Erde, laut der Bibel, okay, das ist klar, nicht was allen Wissenschaftlern sagen. Aber laut der Bibel ist die Erde von Schöpfung bis zum Jesus 4.000 bis 6.000 Jahre alt. Sieht viel älter aus. Du hast ein Sintflut dazwischen. Aber nehmen wir so, 4.000 Jahre ohne Jesus. Am Anfang Sündenfall. Und dann kam die Versprechen, Verheißung, Jesus wird kommen. Aber 4000 Jahre zu warten, das ist eine lange Zeit. Wenn du nur denkst von dem Gesetz Mose, als es gegeben wurde, dann bist du bei 1400 Jahre. Nur das rechnest, wie viele Hunderte von Generationen haben gelebt, bis Jesus kam. Aber es war die Fülle der Zeit. Genau der Zeitpunkt, die Gott ausgesucht hat. Was genau bedeutet das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine ist vielleicht der Pax Romana. Der Pax Romana, das ist eine Zeit, wo eine echte, relativen Friedens und Stabilität in der Welt, in der Gesellschaft gegeben hatte. Das war schon eine friedevolle Zeit, eine Zeit von Kaiser Augustus vor allem. Du hast auch eine Zeit, wo es eine gemeinsame Sprache gab zwar Koine Griechisch, nicht die philosophisch Griechisch, sondern ein Koine Griechisch, eine Handelssprache, die einfacher war als dem philosophisch Griechisch. Und in dieser Sprache wurde dann das Neue Testament tatsächlich geschrieben. Das ist Handschriften. Das ist ein von den Handschriften von der Bibel. Wir haben 5000 von solchen, unglaublich viel, und die alle stimmen überein. In der Lehre und das, was in Inhalt. Es ist absolut unglaublich, ein Wunder, dass wir sowas haben. Das war eine gemeinsame Sprache in der Zeit, wo man sehen kann, okay, die Fülle der Zeit könnte Jesus kommen und das Neue Testament wurde geschrieben. Da gibt es auch andere Sachen. Du hast Reisemöglichkeiten. Das ist die römische Straßen, die damals gebaut wurden, durch den ganzen Kaiserreich. Jetzt ist es uns selbstverständlich, aber man denkt vor dem so in der frühen 20. Jahrhundert oder vor dem Eisenbahn so entwickelt wurde, wie Menschen von A bis B gekommen sind. Wie sind sie von hier bis nach München gekommen oder von hier bis Frankfurt? Da muss man gut überlegen. Aber jetzt gibt es Autobahnen, jetzt gibt es viele Möglichkeiten. Und das war wie die Autobahn von damals, dass man schön gebaut hatten und durch den ganzen Kaiserreich, dass Menschen schnell von A bis B kommen konnte. Die Fülle der Zeit. Paulus, wenn er das liest in der Apostelgeschichte, wie er die gute Botschaft weitergegeben hat, es gab ein System, ein Reisesystem, wo er schnell ankommen könnte. Da sieht man auch die Straßen. Bis heute sind manche dieser Straßen noch zu sehen. Und man sieht dann, wie das durch die ganze Gegend war, im Kaiserreich. Es gibt auch die Entstehung einer städtischen Zivilisation. Es gab eine Städte, wo dann nicht nur kleine Dörfer überall, sondern auch Städte, zentrale Punkte, wo das Evangelium auch hingebracht wurde. Paulus ist in die große Städte gegangen und von dort aus sind Gemeinden gegründet, Missionaren ausgesandt, wie zum Beispiel Rom, Jerusalem, Antiochien, verschiedene Städte. Alle Möglichkeiten, wo sowas sehen könnte, hier die Fülle der Zeit. Genau. Und auch eine Sache von der Schrift, die 70er Wochen Daniels, wenn du das liest, merkst du, das ist kein Zufall, dass genau zu diesem Zeitpunkt Jesus gekommen ist. Es haut hin vom Alten Testament, von Daniel bis zu Jesus gab es bestimmte Jahre, 70 mal 69 mal 7 Jahren, wo das alles erfüllt wurde, bis der Messias gekommen ist. Hauptpunkt ist folgendes: Ob es ein von denen oder alle ist, Gott ist in die Zeit eingegriffen. Es hat gedauert, tausende Jahre, aber Gott, der ewige Gott, hat in der Zeit eingegriffen. Das ist wirklich unglaublich, wenn man überlegt, wie groß Gott ist. Psalm 90 sagt, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Und ein Weihnachtsvers, du Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den tausenden Schafen von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Gott steht außerhalb der Zeit, aber er kam in die Fülle der Zeit. Wie oft sind wir verspätet für etwas und merken wir, wie begrenzt sind wir in der Zeit? Okay? Du kannst nicht rückwärts gehen zu gestern oder zum letzten Jahr. Wenn du einen Fehler machst oder ein falsches Wort sagst oder irgendwas, dann kannst du das nicht zurücknehmen, ist schon zu spät. Du lebst in der Zeit. Die Zeit geht weiter, ne? Gott lebt außerhalb der Zeit. Und er kam in der Fülle der Zeit, genau zu rechten Zeitpunkt. Jesus ist der Erste und der Letzte. Er steht außerhalb der Zeit. Er ist Gott, der zu uns gekommen ist. Unglaublich. Die Bibel aber erklärt uns auch, wenn wir denken, das ist lang, 1000 Jahre, 4000 Jahren, so lange zu warten, dass Menschen Generationen gelebt hatten unter dem Gesetz. Warum mussten sie so leben? Warum haben wir das so gut? Das liegt in Gottes Hand. Gott hat uns nicht versprochen, dass alles glücklich laufen wird, dass wir alles genau bekommen, was wir haben wollen. Die Menschen im Alten Testament haben einen Zweck gehabt, dass sie unter dem Gesetz leben mussten. Und wenn es etwas bei uns, wenn im anderen, als Anwendung für uns, wenn du merkst in deinem Leben, etwas läuft nicht rund. Andere haben es besser. Ihre Autos funktionieren besser. Sie sind gesünder. Sie können Dinge machen. Ihre Familien sind glücklicher, oder denkst du zumindest. Und alles sieht besser aus. Warum haben sie das so und ich nicht? Denk an die Menschen im Alten Testament, die für den Herrn gelebt haben. Nie den Messias gesehen. Sie haben nie die ganze Bibel gehabt. Vielleicht manche nie überhaupt die Bibel gelesen, aber haben im Glauben gelebt und wir haben es so viel besser. Das ist nicht unfair. Sie hatten einen Zweck gehabt. Und so sieht Gott das genau, wie er machen will. Aber zur Fülle der Zeit wird es zustande kommen. Bei uns ist es so, wir sehen tausende Jahre und denken, puh, tausende Jahre. Okay? Weil unser Leben ist kurz. Okay? Wenn man 90 Jahre lebt, man sagt, wow, ganz schöner Alter. Aber 1000 Jahre, kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Aber für Gott ist 1000 Jahre wie ein Tag. Und dann sagt er hier, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber. Da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Denkst du manchmal, warum verzögert der Herr, dass er nicht wiederkommt? So, Jesus sagt, dass er wiederkommt. Warum dauert es so lang? Hey Jesus, komm bald! Und manche sagen, naja, Jesus verzögert. Nein, er hat Langmut. Er hat Geduld. Wie viele Generationen vor Christen haben gelebt und Jesus erwartet, zu Recht, sollten sie so leben. Hätten sie so leben sollen. Aber wenn Jesus damals gekommen wäre, wären wir nicht gewesen. Diese Generation müsste kommen. Und wer weiß, ob unsere Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder auch existieren sollte, bis Jesus wiederkommt. Und wenn ja, dann Jesus, du entscheidest, wann das passiert. Er verzögert nicht. Er ist langmütig. Er hat viel, viel Geduld. Gott ist immer rechtzeitig. Und als erster kommen war so, in der Fülle der Zeit kam er. Und in der Fülle Zeit, wenn das voll ist, wenn alle Heiden, die zum Glauben kommen sollten, wenn das erreicht ist, dann wird es so sein, dass Jesus wiederkommt. Und bis dahin, was will der Herr? Dass wir treu bleiben. Dass wir sein Wort lesen, dass wir uns zusammenhalten, uns nicht versäumen, das Zusammenkommen, je näher dem Tag ankommt. Dass wir in dieser Hoffnung bleiben. Drittens, Gottes Wort, die Ankunft des Herrn ist nicht nur notwendig und rechtzeitig, ist auch göttlich. Wir müssen klar sein, wir haben festgestellt, das Gesetz, schaffe ich nicht, das Gesetz zu folgen. Wir brauchen einen göttlichen Einsatz, Rettungseinsatz. Wie diese Jugend in der Höhle, sie kamen nie, nimmer selber raus. Sie müssen unter Vollnarkose rausgebracht, mit Schlauch und Sauerstoff und alles und unter dem Wasser gebracht. Okay? So unfähig waren sie, sich selber zu retten. So ist es bei uns. Wir können uns gar nicht retten. Wenn wir das versuchen, uns selber von unseren Sünden zu retten, es führt nur zum ewigen Tod. Wir schaffen das nicht. Wir brauchen einen göttlichen Einsatz, eine göttliche Rettung. Und deswegen sagt er hier in dem Verse, dass es ist göttlich. Gott sandte seinen Sohn. Jesus musste seinen Standort wechseln, um unter uns zu leben. Er war in der Ewigkeit ganz zufrieden bei Gott in dem Reichtum in dem Himmel, bei Gott in dem dritten Himmel. Er musste den Standort wechseln. Er musste dann in dem Höhle reinkommen. Das ist ähnlich, wie er sagte in Epheser 4, seine Stelle, die ist auch erklärt, dass er in dem unteren Teil der Erde gekommen ist. Er ist hinaufgestiegen, aber erst musste er hinabsteigen in den unteren Teil der Erde. Er kam zu uns und hat eine Gemeinde gegründet, hat er Gaben gegeben, dass es ausgerüstet wird, den Leib Christi, für sein Werk. Das ist, was das bedeutet in Epheser 4. Er kam zu uns. Er ist auch in einem Grab gekommen. Er ist gestorben. Könnte das auch bedeuten, das untere Teil der Erde. Er kam zu der Erde und ist letztendlich in einem Grab gekommen. Er ist gestorben an einem Kreuz, um uns zu retten. Und das ging alles los, als Gott dem Vater seinen Sohn sandte. Gott sandte seinen Sohn in der Fülle der Zeit. Ich habe an eine Geschichte gedacht von einer Frau, die in einer Kläranlage dann gefallen ist und nicht rausgekommen ist. Kannst du dir eine Klärgrube. Kannst du dir vorstellen, wie das war für den Rettungseinsatz, jemanden in einer Klärgrube rauszuholen? Das war schlimmer für Jesus, in diese Welt zu kommen. Volle Sünde. Der reine, heilige Sohn Gottes hat einen menschlichen Leib genommen. Er ist geboren als Mensch, ist unter uns gekommen. Das ist das nächste Punkt. So, das ist die Klärgrube. Mensch, irgendwie heute bin ich voll bei Höhlen und Klärgrube. Keine Ahnung, okay? Bin ich depressiv? Könnt ihr mich später analysieren, aber so sind die Beispiele heute. Genau. Er kam unter uns, okay? In dieser Welt, diese dreckige Welt, um uns zu retten. Und viertens, dieser Eingriff, Ankunft des Retters, nicht nur notwendig, rechtzeitig, göttlich, ist auch menschlich. Ist auch menschlich, okay? Göttlich ja, auch menschlich. Jesus ist Mensch geworden für uns. Lukas, Kapitel 1, man liest vor, nur diese Geschichte von der Weihnachtsgeschichte, die Ankündigung an Maria. Lukas, Kapitel 1, wir kennen diese Geschichte. Und deswegen ein Wunder der Weihnachtszeit. Lukas 1 sagt Gabriel zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Hier ist eine Frau, eine Sünderin, sie ist gesündigt. Jede ist Sünder, Maria auch. Und sie wurde schwanger geworden vom Heiligen Geist, ist schwanger geworden vom Heiligen Geist. Hat keinen Mann gekannt. Und das war Gottes Eingriff, das ist göttlich und menschlich. Das war absolut notwendig. Schau in Vers 42. Und als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und Lukas 2, Vers 6 sagt, es geschah, als sie dort waren, wurden ihr Tage erfüllt. Kapitel 2, Vers 6, dass sie gebären sollte. Sie war soweit. Und sie gebär ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Also Gott ist in Mutterleib Maria gewesen, wurde als Mensch geboren. Von Ewigkeit her, der ewige Gott ist in der Fülle der Zeit Mensch geworden. Es ist ein absolutes Wunder, eine Rettungsaktion, die allen anderen übersteigt. Warum war das wichtig, dass es menschlich ist? Wenn wir denken, menschlich, es hat sofort mit etwas, ja, Sündhaftes was zu tun, oder? Es war ganz menschlich, was er gemacht hat, oder so. Menschlich. Aber dieser Mensch, dieser Gott-Mensch, war vollkommen. Er hat nie gesündigt. Warum war das wichtig? Die Bibel erklärt uns, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind. Okay, wir sind Blut und Fleisch, wir Menschen. Hat auch er, Jesus, in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Um uns zu befreien. Er musste Mensch werden, um uns zu retten. Und einer ist Gott, einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Um diese Rettungsaktion möglich zu machen, musste er beide, sowohl Gott als auch Mensch werden, um das zu ermöglichen. Fünftens, es ist vollständig. Das Heilswerk, die Heilsrettung Gottes war nicht teilweise, dass wir was hinzufügen, sondern es ist vollständig. Und das ist, wo das er sagte in Galater 4. Er sagte, er wurde von, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz. Er ist auch unter dem Gesetz geboren. Das heißt, er hat das ganze Gesetz erfüllt und gefolgt. Bis zum letzten Stricklein gefolgt und erfüllt. Und das hat er gemacht für dich und für mich. Nun ist die Überlegung, wir sind in dieser Höhle. Wir haben keine Hoffnung. Gott aber in seiner Liebe machte den Weg für uns. Aber er zwingt dich nicht, gerettet zu werden. Wir können, wenn wir wollen, in unsere Sünden bleiben. Wir dürfen. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern hat ewiges Leben. Wie tragisch wäre es gewesen, wenn diese Rettungskraft gekommen ist, wäre in der Höhle. Und einem von den Jüngern sagt, nee, ich will lieber hier bleiben. Ich finde meinen eigenen Weg raus. Wir würden sagen, unglaublich. Das kann nicht sein. Jemand gibt sein Leben sogar für ihn. Und was macht er? Er lehnt das ab. Dein Schöpfer hat dein Leben für dich geopfert, da sein Sohn sein Leben geopfert. Du musst nur daran glauben. Du musst verstehen, dass du in dieser Höhle bist und dass du hoffnungslos bist ohne Gott. Nimm diese Rettung an von Jesus Christus. Und wenn du den Herrn kennst aus deinem Herrn, möchte ich fragen, lebst du in der Freiheit, die er dir angeboten hat? Versuchst du, Gott zu gefallen durch deine eigenen Bemühungen? Oder nimmst du an, täglich, dass du vollkommen in Jesus Christus bist? Es ist vollständig, vollbracht am Kreuz. War 33 Jahre später, nach seiner Geburt, hing er auf dem Kreuz und hat gesagt, es ist vollbracht, vollständig. Erfüllt, das ganze Gesetz Mose, alles erfüllt. Du musst nur daran glauben. Und leben wir in dieser Freiheit, dass wir Jesus folgen. Die Freiheit, ihm zu folgen. Nicht Freiheit, um mein Leben zu führen, wie ich denke. Das ist wieder in der Hölle. In der Höhle, okay? Mein eigener Weg. Nee. Du lebst für ihn, mit ihm, durch seine Kraft. Weil er kam in der Fülle der Zeit. Und wer Jesus hat, lebt nicht mehr für sich selbst, sondern durch ihn. Und was du machst für den Herrn, machst du im Glauben. Und machst du, weil er in dir lebt und weil er in dir wirkt. Und du machst es einfach, lebst du für ihn. Das ist das Wunder des kommenden Retters. Lass uns in dieser Weihnachtszeit das wirklich wahrnehmen und in dieser Kraft leben. Ich bete. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du, der ewige Gott, in der Fülle der Zeit zu uns gekommen bist. Dass du als Baby geboren wurde, dich gedemütigt hast, erniedrigt hast, bis zum Tod am Kreuz, nackt auf einem Kreuz, an einem Kreuz, hast du gehängt als Verbrecher, obwohl du nie gesündigt hast. Du hast alles erfüllt, das ganze Gesetz erfüllt, aber du hast es für uns gemacht. Lass uns, Herr, das Evangelium wahrnehmen und glauben. Und dir folgen, aus Freude, aus Dankbarkeit zu dir und in diesem Weihnachten dein Heil feiern. Amen.